Ja, ich habe meiner Frau heute Morgen beim Frühstückstisch einen Witz erzählt. Ist ein politischer Witz. Das ist immer schwierig, ne? Aber ihr werdet schon merken. Also, ist ein bisschen zurück, liegt das. Walter Ulbricht kommt zur Einweihung eines Kindergartens. Er hat seine Frau dabei, Lotte hieß sie, glaube ich, ne? Die Lotte war dabei, hat er immer, glaube ich, dabei gehabt, ne? Starke Männer haben starke Frauen. Und natürlich muss er eine Rede halten. Ihr wisst alle, der Walter war nicht so, der große Redner vielleicht. Aber hat er gesagt, liebe Kinder, ich habe euch mitgebracht Puppen und Bastelbögen und Bauklötzchen. Und da merkte Lotte, er stockt und sagt zu ihm, Bälle, macht der Walter. Wow, 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 wow. Okay. Also ihr merkt, über Mächtige macht man gerne Witze, weil das nimmt so der Macht ihre Spitze. Oh, räumt sich. Jetzt geht es heute auch um Macht und Mächtige und die Bibel macht da gar keine Witze drüber. Die nimmt das sehr ernst und beschreibt uns die Mächte, wie sie in dieser Welt sind, aber um welche Macht es eigentlich geht. Und mit diesem Text, den ich heute hier so bringe, bin ich ein bisschen meiner Zeit voraus. Es geht nämlich um Himmelfahrt, also nur ein paar Tage voraus. Das ist der Text zu Himmelfahrt. Und er macht uns irgendwie deutlich, dass Jesus der mächtige Herr ist, der am Ende dasteht. Also dieser Witz vom Walter Ulbricht ist ja gar kein politischer Witz mehr. Ist nur noch ein Witz, weil diese Politik ist hinüber. Aber das, was Jesus sagt und das, was er uns sagt, das hat eine bleibende Bedeutung und einen bleibenden Wert. Lasst uns mal auf dieses alte Wort hören. Da kommt ja Jesus in dem Sinn gar nicht selbst zu Wort. Das ist das Alte Testament, das ist aus dem Buch Daniel. Es ist noch dazu ein langes Kapitel und da geht es um eine Vision. Der Daniel hat eine Vision. Naja, mit Visionen ist immer ein Problem. Aber ich finde die ganz herausfordernd, ein bisschen mächtig auch. Und das Interessante ist, in diesem Text, da sind Aussagen drin, wo Jesus gesagt hat, das bin ich. Das bin ich. Wenn da steht, der Menschensohn, das bin ich. Jesus hat immer von sich geredet. Ich weiß es nicht, waren das 60 Mal, 80 Mal im Neuen Testament vom Menschensohn. Wenn er von sich sprach, hat er gesagt, der Menschensohn ist gekommen. Und das schließt genau an dieses Kapitel 7 des Buches Daniel an. Also Jesus sagt, wenn ihr wissen wollt, wer der Mächtige ist, der kommt, dann bin ich das. Da steht es schon beschrieben. Und das, finde ich, macht den Text sehr interessant. Und deswegen, ja, wird vielleicht die Predigt auch ein bisschen politisch, irgendwie. Weil die Bibel ist total politisch an dieser Stelle. Also ich bin jetzt so kein Freund von politischen Predigten, ja. Aber ich lese mal Wort Gottes, Daniel Kapitel 7. Und jetzt müsst ihr echt ein bisschen Geduld haben. Daniel hat eine Vision von vier Tieren. Belshazzar war der König von Babylonien. In seinem ersten Regierungsjahr hatte Daniel einen Traum. Er hatte eine Vision, als er auf seinem Bett lag. Er schrieb auf, was er geträumt hatte. Das ist sein Bericht. Ich, Daniel, hatte in der Nacht eine Vision. Ich sah vier Winde. Die kamen aus den vier Himmelsrichtungen und wühlten das große Meer auf. Aus dem Meer stiegen vier große Tiere herauf, jedes anders als die anderen. Das erste Tier war einem Löwen ähnlich und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm seine Flügel ausgerissen wurden. Es wurde vom Boden aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt, ihm wurde menschlicher Verstand gegeben. Dann sah ich ein zweites Tier. Dieses Tier ähnelte einem Bären und es stand an einer Seite aufrecht. In seinem Maul hatte es drei Rippen, sie waren zwischen seinen Zähnen. Man sagte zu ihm: Steh auf, friss viel Fleisch. Dann sah ich ein anderes Tier, das einem Panther ähnelte. Auf seinem Rücken hatte es vier Flügel, die aussahen wie die Flügel eines Vogels. Es hatte vier Köpfe und ihm wurde Macht gegeben. Dann sah ich in der nächtlichen Vision ein viertes Tier. Es war fürchterlich, schrecklich und sehr mächtig. Seine Zähne waren groß und aus Eisen. Es fraß und zermalmte alles. Und was übrig blieb, zertrat es mit den Füßen. Es war ganz anders als die Tiere vor ihm und es hatte 10 Hörner. Ich betrachtete die Hörner. Plötzlich wuchsen zwischen ihnen ein anderes, kleines Horn hervor. Da wurden 3 von den ersten Hörnern ausgerissen. Auf dem Horn waren Augen, die Augen eines Menschen ähnelten. Es hatte einen Mund, der großspurig redete. Ich sah, dass Throne aufgestellt wurden und der Hochbetagte sich setzte. Seine Kleidung war weiß wie Schnee und seine Kopfhaar wie reine Wolle. Sein Thron bestand aus lodernden Flammen und dessen Räder waren aus Feuer. Ein Strom aus Feuer floss von ihm weg, 1000 mal 1000 dienten ihm. Eine unzählige Menge stand vor ihm. Es wurde Gericht gehalten und Bücher wurden geöffnet. Ich sah hin, weil das Horn so großspurig redete. Da sah ich, dass das Tier getötet wurde. Sein Körper wurde vernichtet und dem brennenden Feuer übergeben. Auch den übrigen Tieren wurde ihre Macht genommen, denn die Länge ihres Lebens war auf die Stunde genau festgesetzt. In der nächsten Vision sah ich einen, der mit den Wolken des Himmels kam. Er sah aus wie ein Menschensohn. Er kam bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm geführt. Ihm wurde Macht, Ehre und Königsherrschaft gegeben. Die Menschen aller Völker, aller Nationen und aller Sprachen dienen ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht. Sein Königreich wird nicht zugrunde gehen. Ich, Daniel, war ganz verwirrt. Die Vision, die ich hatte, erschreckte mich. Ich ging zu einem von denen, die da standen, und bat ihn, all diese Dinge zu erklären. Er antwortete mir und ließ mich wissen, was sie bedeuten. Die 4 großen Tiere stehen für 4 Königreiche, die sich auf der Erde erheben werden. Die Herrschaft aber bekommen die Heiligen des Höchsten. Sie werden sie für immer und ewig behalten. Ich wollte wissen, was es mit den 4 Tieren auf sich hatte. Es war mit dem 4. Tier auf sich hatte. Es war ganz anders als die anderen. Es war außerordentlich fürchterlich. Seine Zähne waren aus Eisen und seine Krallen waren aus Bronze. Es fraß und zermalmte alles und was übrig blieb, zertrat es mit den Füßen. Ich wollte etwas wissen über die 10 Hörner auf seinem Kopf. Ich wollte etwas erfahren über das Horn, das neu gewachsen war und über die 3 Hörner, die ausgefallen waren. Das neue Horn hatte Augen und einen Mund, der großartig, großspurig redete. Es sah größer aus als die anderen Hörner. Ich sah dieses Horn gegen die Heiligen kämpfen. Es überwältigte sie. Dann kam der Hochbetagte und übertrug den Heiligen des Höchsten das Gericht. Es kam die Stunde, in der die Heiligen das Königreich erhielten. Der da stand, sagte: Das 4. Tier steht für das 4. Königreich auf der Erde. Es wird ganz anders sein als die anderen Königreiche. Es wird die Erde fressen, sie mit Füßen treten und sie zermalmen. Die 10 Hörner bedeuten, aus diesem Königreich werden 10 Könige hervorgehen. Nach ihnen wird ein anderer König kommen, Er wird ganz anders sein als die vorherigen und er wird 3 Könige stürzen. Er wird über den Höchsten lästern und sich gegen die Heiligen des Höchsten wenden. Er hat vor, Festzeiten und das Gesetz Gottes zu ändern. Für 3,5 Zeiten werden die Heiligen in seine Gewalt gegeben. Dann wird Gericht gehalten werden. Dem König wird seine Macht weggenommen. Er wird endgültig zerstört und vernichtet. Das heilige Volk des Höchsten erhält Herrlichkeit, Herrschaft und Macht über die Königreiche unter dem Himmel. Sein Königreich ist ein ewiges Königreich. Ihm werden alle dienen und gehorchen. Das war der Bericht. Meine eigenen Gedanken erschreckten mich sehr und ich, Daniel, wurde ganz blass. Die Worte aber bewahrte ich in meinem Herzen. Ihr merkt, das ist nicht so witzig, sondern ziemlich mächtig. Und trotzdem geht es ja darum, und das ist so ein bisschen die Überschrift, dass diese Mächte in dieser Welt, die Mächtigen in dieser Welt, sie kommen und sie gehen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr starke, zentrale Aussage bei allem, was da bildlich gesprochen doch sehr bestialisch unter Umständen so auch uns entgegenschaut. Nicht? Da werden die Königreiche, die Mächte dieser Welt, ich denke, dieser Begriff Königreich, den darf man durchaus sehr, sehr, sehr weiter denken als nur an einzelne Staatsgebilde oder als an Weltreiche. Aber da werden diese Mächtigen dieser Welt wirklich in einer Weise beschrieben, wo einem schon so ein bisschen manchmal der Schauer vielleicht über den Rücken läuft. Die Mächtigen kommen und gehen. Also wir merken, diese Welt, in der wir stehen, in der wir leben, das ist wie so ein unruhiges Meer, auf der gleich alle 4 Winde auf einmal aufeinander treffen und brausen und das ganze Ding zum Brodeln bringen. Das ist wie so eine Hexenküche, würde man sagen, also ist jetzt nicht ein christlicher Ausdruck, aber wo sich manches zusammenbraut, was echt, wo du nicht weißt, also das ist sehr gefährlich vielleicht. Und doch, denke ich mal, müssen wir so ein bisschen hier bei diesen Betrachtungen auch aufpassen. Worum geht es der Bibel? Dieses Buch hier, manche Leute sagen, es ist im 2. Jahrhundert nach Christus entstanden und spricht genau in diese Zeit, als Antiochos Epiphanes an die Macht kommt und das jüdische Volk wirklich unter seine hellenistische, griechische Kultur zwingt und wer da nicht mit will, der wird abserviert. Der wird kalt gemacht. Antiochos Epiphanes, das war ein Nachfolger von, und so fühlte er sich auch, von Alexander dem Großen. Und der wollte nicht nur Kleinasien, die heutige Türkei haben, Syrien, Judäa, das Zweistromland besitzen, sondern auch Ägypten einnehmen. Und dann haben ihn die Römer da praktisch einen Strich durch die Rechnung gezogen. Die waren nämlich gerade dabei, zur Weltmacht aufzusteigen und haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und dann musste er sich da zurückziehen. Aber er hat dann in Judäa sozusagen ein ganz starkes Regime aufgebaut. Immer so in Grenzbereichen werden die Regime brutaler und härter und kälter und hat dort die Juden unter seine Knute gezwungen. Und natürlich gab es viele, die zogen da mit, die fanden das gut. Die sagten, das ist der Zug der Zeit, da geht die Kultur hin, so denkt man heute, so macht man heute. Und er hat in Jerusalem praktisch den Tempel als einen Zeus-Heiligtum umfunktionieren wollen, umbauen wollen. Für die Menschen, die Gott, den Gott Jahwes anbeteten, war das Schlimmste aller Schlimmen, was passieren kann. Und viele haben sich dagegen gestellt und wurden dafür umgebracht. Wie gesagt, manche waren dabei und haben das gefördert und fanden das gut und dachten, das ist der Zug der Zeit. Und interessant ist, dass dieser hier scheinbar in diese Zeit gesprochen schon dieses furchtbar schreckliche Tier ist, was Gesetze ändert, was Zeiten ändert, was Gott lästert. Das passt hier so einmalig auf diesen Antiochos Epiphanes, dass die Leute gesagt haben, das, dieses Danielbuch, das kann nur damals geschrieben worden sein. Das ist so dicht an der Geschichte dran, das muss da geschrieben worden sein. Konservative Bibelausleger, ich würde sagen, gehöre ich wohl auch noch dazu, die denken schon, Gott hat dem Daniel schon vor 2500 Jahren praktisch nach im babylonischen Exil eine Sicht gegeben für Dinge, die erst geschehen mussten und was sich dann dort kristallisiert hat in dieser Zeit. Jetzt müssen wir sagen, diese Reiche sind alle vergangen. Das ist alles Vergangenheit. Das ist alles Schnee von gestern. Auch wenn man sagt, diese vier Reiche, es gab damals eine Vier-Reiche-Lehre, da hat man sozusagen diese vier Reiche, Weltreiche mit vier Kräften in der Welt kombiniert und dieses Buch Daniel greift diese Zahl wieder auf, findet man in der Offenbarung auch wieder zum Teil, dass diese Weltmächte, die Mächte, die in der Welt sind, mit so einer Viererzahl belegt sind. Das ist ein symbolisches Ding, würde ich sagen. Und ich denke, man darf ruhig sagen, das hat sich noch gar nicht alles erfüllt. Das ist nicht das erste Reich Babylonier, dann kamen die Meder Perser als Bären, die vorher drei Reiche, die drei Rippen im Mund, platt gemacht hatten. Und dann kamen die Griechen, Alexander der Große, und dann die Römer. Das ist die klassische Deutung von diesen vier Reichen. Das römische Weltreich mit seiner unwahrscheinlichen Macht und militärischen Überlegenheit. Und das römische Weltreich auch, unter dem die Gemeinde Jesu interessanterweise aufgestiegen ist, aber auch furchtbar gelitten hat. Das passt ja total. Aber ich denke, hier geht es schon um so ein Reich, also das ist so ein Wesen. Hier geht es um Wesen und um Wesentliches, um geistige Kräfte und Mächte, die in dieser Welt sind. Und was uns dieses Buch erstmal zeigt, das ist, dass diese Dinge alle vergehen, dass sie nicht bleiben können. Theo Lehmann hat mal hierzu eine Predigt gehalten und hat drei Fragen gestellt, die fand ich auch ganz gut. Warum lässt uns Gott das alles sehen durch den Daniel? Warum müssen wir so einen Kram uns jetzt hier antun? Warum? Könnte man fragen. Das wäre die erste Frage. Dann könnte man fragen, warum lässt Gott das alles zu? Das ist oft die erste Frage, die wir stellen, wenn wir so einen Text lesen und diese Übermacht irgendwie spüren, die sich da in den Tieren produziert. Dann denken wir, warum muss sowas sein? Und dann ist die dritte Frage, worauf läuft das alles hin? Und da finde ich ganz einfache Antworten. Theo Lehmann, so praktisch wie er auch manchmal ist, der sagt, warum lässt uns Gott das alles sehen, damit wir uns keine Illusionen machen? Wir sind sehr schnell dabei, uns Illusionen zu machen von dieser Welt und von dem, wie es in dieser Welt zugeht und von dem, was politisch machbar ist und was Politik erreichen kann und wie Politik wirkt. Wir denken, die Welt wird besser und man kann die noch ein bisschen mehr verbessern. Und wir müssen nur auf die richtigen Karten setzen und an den richtigen Stricken ziehen. Und dann wird sich diese Welt schon irgendwie zum Guten wenden. Und eigentlich, glaube ich, ist jedes Zeitalter genau mit diesen Gedanken immer beschäftigt. Und irgendwie merken wir, es funktioniert nicht. Und es ist eine Illusion. Wie gesagt, ich sage nochmal, wir passen mal hier auf. Die Bibel sagt hier nicht zu uns Christen, alles staatliche Handeln, alle staatliche Macht ist im Grunde nur verdächtig, nur irgendwo mit Dämonie belegt, nur irgendwo gibt es da Dunkles und haltet euch aus all dem raus. Das ganze Buch Daniel gibt es nicht her. Es ist das Gegenteil. Der Daniel ist mitten in den Weltreichen als einer, der in diesen Reichen eine Verantwortung übernimmt unterwegs. Also so einfach können wir es nicht auslegen. Da müssen wir wirklich aufpassen. Aber worauf setze ich meine Hoffnung? Was ist meine Erwartung? Von wem erwarte ich was? Von irgendwelchen politischen Parteien und Kräften und Mächten? Worauf
zielig. Sie alle vergehen. Sie alle werden von diesem Geschichtsmeer hervorgebracht und Gott sagt irgendwann, deine Zeit ist gekommen. Schluss. Vorbei. Ende. Das geht manchmal so schnell, wie dieser kleine Zettel in der Tasche von Herrn Schabowski, der dann gesagt hat, ob die Grenze offen ist, das gilt meines Erachtens ab sofort. Und damit war die Grenze offen. Und alles drehte sich. Und alles war nicht mehr das, was es war. Alles. Ups, die Macht war abserviert. So schnell, keiner gedacht hätte das. Keiner. So ist das bei Gott. Die Mächte, die Mächtigen kommen und gehen. Und jetzt ist ja natürlich noch ein Aspekt hier in diesem Text drin und der dürfte uns schon beschäftigen. Da ist ja diese letzte Macht, diese Zuspitzung. Da gibt es eine Zuspitzung und eine Verfestigung dieses Bösen, dieses Dunklen. Dass diese Macht, die da irgendwie agiert und handelt, gegen Gott sich stellt. Zunehmend gegen Gott. Am Anfang, sag ich mal, der Löwe, der hat sogar noch ein menschliches Wesen, ein menschliches Herz. Vielleicht sollte das der Nebukadnezar sein ursprünglich. Da ist irgendwie noch was drinne, was vielleicht noch was Gutes hat. Und zum Schluss hin verbirgt sich dahinter aber das Dunkle. Und das bedroht die Gemeinde. Die Heiligen. Hier ist von den Heiligen die Rede. Diese Macht kämpft gegen die Heiligen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich denke, viele politische Mächte sind sich nicht im Bewusstsein, wo sie bestimmte Dinge, Regeln, Ordnungen einführen, ob das bewusst gegen Gott ist. Das glaube ich gar nicht mal. Es gibt solche Sachen, es gibt Entscheidungen, die sich bewusst abwenden von Gottes Geboten, die bewusst sagen, das wollen wir nicht, das ist altmodisch, das ist Mist, das hilft uns nichts. Wir brauchen groß, viel mehr Freiheit und wir haben das alles in der Hand. Wir entscheiden das. Und wir wollen diesen ganzen christlich-jüdischen Mist, wollen wir nicht. Gibt es auch bewusste Entscheidungen. Aber es gibt vieles, was anders entschieden wird und was sich trotzdem gegen Gott und gegen die Gemeinde wendet. Was trotzdem in die Gemeinde Dinge reinträgt, sie verführt, sie durcheinander bringt. Und das geschieht hier mit diesem letzten Wesen. Und hier wird einfach gesagt, dass in dieser Zeit, in diesem Zeitlauf, wo Gott einen Zeitplan hat und einen Zeitpunkt setzt und sagt, so Schluss, und jetzt kommt mein Thron, den richte ich auf. Jetzt beginnt meine Herrschaft. Die schon immer hier gewesen ist, die ich durch Jesus schon angefangen habe, die sich in der Gemeinde schon als Keimzelle angelegt ist und dort wächst, die wird dort sichtbar sein. Sein Thron wird sichtbar sein, aufgestellt, herrlich, mächtig, wahrscheinlich himmlisch, gar nicht mal mehr irdisch. Nicht, das ist dieser Punkt, den der Theo Lehmann gefragt hat, worauf läuft das denn alles zu? Auf diesen Thronbesteigung von Jesus, auf dem das, was Jesus versprochen hat, was Jesus gesagt hat, auf dem, was Jesus uns als Perspektive zeigt, dass das Wirklichkeit für alle sichtbar wird. Dass sich das umsetzt, darauf läuft alles zu. Da war ja noch die zweite Frage, die ich nicht beantwortet habe, die hieß ja, warum lässt Gott das alles zu? Diese ganzen Schwierigkeiten für die Gemeinde, die ganze Versuchung, die ganze Verführung, lässt sich schwer beantworten. Verrät er uns nicht so richtig? Ich denke schon, dass wir hier und da Antworten finden, aber ein Stück weit bleibt es verborgen. Warum muss ein Christen durch Versuchung, durch Verfolgung gehen? Warum? Klar, um ausgerichtet zu werden auf das, was wirklich zählt. Natürlich, sage ich mal, erkennen wir in diesem ganzen Tumult dieser Welt, wie unzuverlässig all die Zusagen von Mächtigen sind und all ihre Pläne, wie die sich schon morgen völlig überlebt und überstürzt haben und wo heute alle drauf gepocht haben, dass wir das so machen müssen. Und da wissen wir übermorgen, es war das größte Mist. Man hätte sich sparen können. Man hätte sich viel Ärger gespart. Nochmal, diese Bedrohung der Gemeinde erleben wir auch. Nicht, weil wir jetzt unbedingt politisch verfolgt werden, nicht weil wir unbedingt hier als christliche Gemeinde oder Gruppe
sage ich mal, irgendwie total ins Abseits gestellt werden. Dafür sind wir eigentlich viel zu wenig kämpferisch, viel zu wenig öffentlich, viel zu wenig präsent. Wären wir das, würde es uns vielleicht so ergehen. Würden wir unsere Stimme erheben, würde uns der Wind vielleicht um die Ohren pfeifen. Aber es ist schon irgendwie traurig, wie sich in unserer Gesellschaft und in unserem Land auch, ich sage mal, ich bin weit davon entfernt, hier alles unter Dämonieverdacht und alles unter die Politik ist Mist und schlecht, alles darunter zu stellen, das will ich nicht. Es sind alles Menschen mit guten Ideen, Gedanken, Wünschen, Vorstellungen, aber die sind nicht immer das, was dem Menschen wirklich dient. Aber ich bin erschüttert darüber, wie, sag ich mal, es gibt im September, hinten hängt ein Zettel aus, Marsch für das Leben Berlin. Kleiner Haufen. Leute, Christen, die sagen, ey, das Leben des Menschen ist von Anfang bis zum Ende nicht im Belieben von menschlicher Entscheidung gestellt. Es ist Gabe Gottes und muss als solches geschützt werden. Und da zieht ein kleiner Haufen durch die Stadt und alle pöbeln sie an. Und die Kirchenobersten stellen sich nicht mal mehr dahinter. Die Kirche, die christliche Kirche, die wird mehr und mehr abserviert. Die spielt keine große Rolle mehr in der Gesellschaft. Man macht sich da lustig, man hört nur die schlechten Seiten. Missbrauchsfälle und sonst was. Also wir merken da, die Gemeinde Jesu ist in dieser Welt und auch in unserer Gesellschaft angefochten. Christliche Ideale, sage ich mal, ich würde mal nicht mal sagen, christliche Ordnungen, werden in Frage gestellt. Es ist ja interessant, dass diese letzte Macht eben Zeiten und Gesetze Gottes völlig in Frage stellt. Die setzt sie außer Kraft, die gelten nicht mehr. Ich hatte einen Brief in Händen hier von Demo für alle, ist natürlich sehr konservativ, aber dazu bekenne ich mich auch. Wie, sage ich mal, Elternrecht, Ehegesetzgebung, Familiengesetzgebung, eine Umkehrung erfahren, da graust sein. Da graust sein. Da gibt es dann Miteltern und vier Elternpaare können bei einem Kind eingetragen werden. Und dann denkt man, wow, wo läuft das alles hin? Also, versteht's bitte nicht falsch. Es gibt in unserem Land ganz andere Lebensbedingungen, Partnerschaften, die auseinandergehen, die wieder neu sich kombinieren. Da muss man irgendwie drauf reagieren. Das ist völlig klar. Es geht nicht darum, alles hier, dass wir als Christen kommen und von oben sagen, hey, ihr müsst das alles so machen. Darum geht es nicht. Aber wir sehen hier, der Mensch in seinem Denken, wir machen das alles viel, viel besser. Wir haben viel, viel bessere Ideen. Das sind wir. Es gibt ein tolles Wort. Also manchmal ist es so, dass Leute, die vor vielen Jahren gesprochen haben, fast prophetische Worte für uns sprechen, die heute noch viel, viel stärker wirken als damals. Also einer davon ist zum Beispiel Walter Lütti. Das war ein Freund von Bonhoeffer. Der hat in Basel in einer Kirche gearbeitet. Und der hat Folgendes mal gesagt in seiner Auslegung. Er sagt, der Geist der Zeit und Gesetz ändert, ist unser Geist, der Zeitgeist überhaupt. Wir leben in dem Zeitalter, da die Frau zum Manne wird, das Kind zum Erwachsenen und der Erwachsene kindisch, der Sommer zum Winter und der Winter zum Sommer, der Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag. Wir ändern diese zeitlichen Ordnungen unseres Schöpfers nach unserer Willkür. Starkes Wort. Und wenn wir uns das mal auf der Lippe zergehen lassen, das ist in der Mitte der 30er Jahre gesagt worden, das hat sich ja heute potenziert. Das hat sich ja heute mehr als verdoppelt oder verdreifacht. Frauen mit Bärten, Männer mit schwangeren Bäuchen, alles ist die Normalität, alles machen wir, alles können wir, alles ist gut. Alles darf sein und alles soll auch in die christliche Gemeinde rein. Wieder nicht falsch verstehen. Was machen wir, wenn ein schwules Paar hier in die Gemeinde kommt? Jagen wir die weg? Das wäre ja Quatsch.
Das wäre ja widersinnig. Das wäre ja irrsinnig. Aber wir verkündigen, was die Bibel sagt dazu. Und da sehen manche und sagen, das grenzt mich aus. Dann sind wir homophob. Dann sind wir homophob und wir sind am Rande der Gesellschaft. Und man nimmt uns nicht mehr ernst. Und natürlich sind das solche starken Themen und es sind einfachere Themen, die uns auch manchmal berühren. Ne? Wir leben das Thema Ehe. Ja? Geht in der christlichen Gemeinde sehr schwierig geworden. War mal alles relativ klar. Wo eine Ehe anfängt und wie sie gelebt wird. Das ist heute nicht mehr so. Schwierig. Und ich sage das nicht verurteilend. Ich stelle es fest. Ich stelle es fest. Wir entscheiden. Wir sagen, das ist gut. Fragen wir nach Gottes Ordnung? Fragen wir, ob Gott etwas festgelegt hat, was gut ist, was heilvoll ist? Und mitten in dem steht die Gemeinde in dieser Zeit. Wir haben kein Recht, Urteile zu fällen. Da, wo die Schwachheit, da, wo die Not, da, wo die Schuld ist, da sollten wir als Gemeinde mit viel Liebe und Barmherzigkeit reagieren. Das ist richtig. Ich sage nicht, dass ich es immer hinkriege, oder wir. Aber wir sollen es. Wir sind nicht aufgerufen, verurteilend durch die Lande zu ziehen. Aber wir sind aufgerufen, zu sagen, was ist richtig. Und das beginnt in dem, wie ich selber lebe, wie ich selber handle. Da beginnt das. Und das ist eine ganz starke Bedrohung der Gemeinde. Und das ist, zieht sich mehr und mehr und es wird stärker und stärker werden. Und es ist die große Frage, ob wir da drin sozusagen ein Profil haben, Profil ist ein bescheuertes Wort, ob wir darin leben wollen, wie Jesus gelebt, das Leben will, wie Gott das Leben will, wie Gott Gemeinschaft zwischen uns Menschen will, oder ob wir sagen, anything goes oder everything, was ist das auch immer, irgendwas geht oder egal, Englisch, versteht sowieso keiner. So, und jetzt ist es ja so, worauf läuft denn dieser Text hinaus? Der Text läuft darauf hinaus, dass gezeigt wird, diese Mächte sind nicht das Letzte. Das Chaos ist nicht das Letzte. Wir sitzen nicht hier und schlagen, ach du Schreck, was soll noch kommen? Das müssen wir nicht sagen und sollen wir nicht sagen. Und wir sind aufgerufen zu sagen, hey, Jesus wird kommen und das, was er zugesagt hat, seine Herrschaft, er ist in den Himmel gefahren, um wiederzukommen und seine Herrschaft aufzurichten. Und bei dieser Herrschaft sollen wir dabei sein. Die Heiligen sollen mitregieren. Das ist keine absolutistische Herrschaft von irgendeinem Allherrscher, der alle unter sich wie die Marionetten bewegt, sondern das ist eine Herrschaft, wo sich das erfüllt, dass Gottes Wille in den Menschen vollkommen da ist, dass Menschen sagen, ey, Gott ist so gut und sein Wille ist so gut und das lebe ich und darin lebe ich und das erfüllt mein Leben. Und das ist dann vollkommen erfüllt. Und da ist eine riesige Freude und da ist eine riesige Stärke und eine Herrlichkeit ist hier. Herrschaft, Herrlichkeit und Macht bekommen die Heiligen. Das ist unser Ziel. Unser Ziel ist es nicht, hier durch diese Welt durchzukommen, um irgendwie ja nicht aufzufallen und ja niemanden auf den Schlips zu treten. Das ist nicht unser Ziel. Klar, wir sollen in Liebe und Achtung miteinander umgehen. Wir haben kein Recht über Brüder und Schwestern, die vielleicht irgendwo auch ihren Weg gehen, wo wir sagen, ey, ist er gut, ist er nicht gut, darüber nur im Urteil zu verharren. Das ist überhaupt nicht unser Recht und unser Auftrag. Wir sollen Liebe üben, Barmherzigkeit, aber wir sollen auf das hinweisen, was Gott will. Und das wird sich zu Ende verwirklichen. Und Gott wird gerecht üben und Gott wird all diese ungerechten Mächte beiseite tun. Er wird sie töten und ins Feuer werfen, steht hier, die ganzen Tiere. Davon ist nichts mehr zu sehen. Also hier geht es um Mächte, um Gewalten, um Dinge, die irgendwo auch in all diesen Dingen, die so ganz menschlich sind, zu Hause sind. Es gibt übrigens noch so einen Satz, den muss ja noch loswerden. Ich bin ja immer so ein kleiner Schlaumeier. Da hat der Theologe Schleiermacher mal gesagt, Humanität ohne Divinität ist Bestialität. Super, ne?
Toller Satz. Ist ja so, ganz einfach, drei Worte, Fremdworte natürlich. Aber der sagt ganz einfach, unser menschlich sein wollen und menschliches Tun, ohne Anhängen an Gottes Herrlichkeit und Gebot, und ich sag mal an Jesus Christus, verkommt zu einem tierischen, verschlimmernden, den Menschen schadenden Wesen, Bestialität. Unsere ganze Menschlichkeit taugt nichts, wenn sie nicht angebunden ist an Gottes Herrlichkeit und sein Gebot und seine Gnade. Wenn sie darin nicht ihr ganze Halt hat. Und das wird hier an diesen Tieren zum Beispiel deutlich. Und Gott macht damit ein Ende. Und Jesus wird in einer ganz neuen Weise und Art und Weise regieren. Das soll unsere große Freude sein. Und das soll etwas sein, was uns heute bewegt. Menschen, auch den irrenden Menschen, auch denen, die politisch vielleicht Entscheidungen treffen, die uns nicht gefallen, in Barmherzigkeit, in Güte und Liebe, aber auch in Wahrheit zu begegnen. Ich denke, darum geht's. Das ist so ein bisschen der Text zum Himmelfahrt und der uns daran erinnert, Jesus, der und seine Macht, die bleiben. Jesus bleibt, an den möchte ich mich halten, an den möchte ich mich hängen, auf den möchte ich hoffen. Und ich wünsche, dass wir das auch tun. Und ich wünsche, dass uns das zu einer Gemeinde macht, die wirklich das auch erleben lässt. Dass schon ein ganzes Stück seiner Macht, seiner Herrlichkeit und seiner Herrschaft bei uns zu erleben ist. Das wünsche ich uns sehr. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir sind sehr froh, dass wir um dich wissen als den Herrn und Gott, der alle diese Dinge, die heute die Welt auseinandertreiben und durcheinanderwerfen, die uns, die irgendwo vielleicht aufsteigen als neues Tier irgendwo aus dem Meer, keine Ahnung, dass du das in der Hand hast, dass du Zeit und Stunde in der Hand hast, wann etwas beginnt und endet und dass deine Herrschaft zuletzt bleibt durch Jesus Christus. Und wir dürfen heute zu dir kommen und wir dürfen heute das festmachen, dass wir morgen ja dort dabei sein können und dass wir uns heute freuen können auf deine Zukunft, auf deine Herrschaft durch Jesus Christus. Danke, dass du uns da mitnimmst. Danke, dass du uns da reinnimmst. Danke, dass du uns dein Wort gibst. Hilf, dass wir nicht über diese Mächte unsere Witze machen, sondern deiner herrlichen Macht viel mehr vertrauen, dass wir auch Acht haben, wo wir in der Gefahr stehen, diesen Mächten, ohne dass wir es richtig merken, irgendwie auf den Leim zu gehen. Herr, du siehst alle Gefangenschaft in Ideologie und in anderen Dingen. Bewahre uns davor, hilf, dass wir dir vertrauen und aus deinem Geist und deiner Kraft leben. Segne uns und geh du mit uns. Amen.